The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Und mit ihr, Carla. Heute zu Gast der komische Journalist Carsten van Rissen darüber, wie Humor sich verändert hat und warum er zum Lachen eine tiefgehende innere Bindung besitzt. Carla, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderbaren Tag.
Ja, hoffentlich. Natürlich. Hattest du einen wunderbaren Tag, liebe Carla?
Ja, ich hatte auch die letzten Tage eigentlich wunderbare Tage, abgesehen vom Wetter. Aber ansonsten, ja, ich kann mich nicht beschweren. Ich hoffe, du auch?
Natürlich, immer. Und wenn ich dich sehe, geht es mir natürlich gleich viel besser.
Natürlich.
Bist du auch ein Herbsttyp oder bist du eher eine Sommermaus, wie du sagen würdest?
Ich bin eine Sommermaus. Ich auf gar keinen Fall. Also Herbst finde ich ganz schön. Ich finde aber, Herbst geht bei mir nur bis Oktober. Also ich finde, ab dann ist es Winter, weil November, ich meine, das, was gerade draußen abgeht, das kann man ja nicht erzählen, dass das schöner Herbst ist. Es ist ja einfach nur Regen, Nebel. Nebel kann ja schön sein. Nebel kann schön sein.
Also jetzt ist bald Weihnachten.
Ja, aber ich weiß nicht, ich freue mich nicht so auf Weihnachten, deswegen.
Ach Gott.
Ja, ich bin nicht, nee, dieses Jahr bin ich nicht so auf Weihnachtsmaus. Ich habe einfach nicht so, ja, ist einfach, ich freue mich einfach, wenn es wieder warm wird.
Du bist ein Grinch.
Nee, ja, so würde ich es jetzt nicht formulieren. Ich freue mich für die Leute, die sich freuen, aber ich freue mich nicht so.
Aber das Wunder von Weihnachten, ich weiß, das wird auch dich erreichen. Weißt du, dass die Leute, die einfach so ein bisschen krummelig sind, dann das Wunder von Weihnachten wird in dein Herz einziehen. Das wird passieren.
Ich hoffe, ich setze auch drauf. Ich werde mich dann nochmal bei dir melden. Ich werde dann nochmal Bescheid sagen, ob es geklappt hat oder nicht.
Wir haben heute einen auch wunderbaren Gast. Carsten van Rissen heißt er. Hast du den schon mal in deinem Leben gesehen?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe ihn jetzt tatsächlich das erste Mal dann auf Wikipedia gesehen. Aber seine Kreise, in denen er sich bewegt hat, die sagen mir natürlich was. Also
ja, also er hat halt wirklich bei Heute Show, Polylux, dann auch irgendwas bei D-Max, glaube ich. Gibt es den Sender überhaupt noch? Keine Ahnung. War ja der Außenreporter, also hat immer solche lustigen, ja, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, doch so ein bisschen satirischen Beiträge erstellt. Und ich finde natürlich, wenn man so also Fernsehen in den letzten 15, 20 Jahren geguckt hat, dann hat man das Gesicht auf jeden Fall schon mal gesehen, wenn es um solche eben Außenreportagen geht. Wäre das denn ein Job für dich? Also könnte ich dich jetzt zum Beispiel auch hier auf die Straße schicken und sagen, Carla, du kannst jetzt mal hier die Leute dazu befragen, ob sie sich auf Weihnachten freuen zum Beispiel.
Ich glaube eher nicht, weil ich finde es unheimlich unangenehm, andere Menschen anzusprechen, wenn ich mir nicht sicher bin, ob die überhaupt mit mir reden wollen. Ich finde, das ist genauso wie diese Menschen von Greenpeace oder von UNICEF oder so, deren Arbeit in aller Ehre. Auf gar keinen Fall will ich das hier irgendwie runterreden, aber ich finde das super anstrengend, wenn die einen immer ansprechen und wenn man dann einfach auch nicht reden will und dann machen die einem noch ein schlechtes Gewissen von wegen, oh ja, also du könntest jetzt die Erde retten, aber du willst es nicht, weil du willst nicht mit mir reden. Da habe ich immer so ein bisschen den Beigeschmack, wenn man so auf der Straße angesprochen wird. Und deswegen würde ich das, glaube ich, eher nicht machen, aber an sich finde ich es interessant, mir sowas anzuschauen. Also so, ich glaube, ich bin einfach nur nicht die richtige Person. Ich kann super extrovertiert sein, aber ich glaube, ich bin dann doch manchmal ein bisschen zu, ich weiß nicht, ich bin nicht schüchtern, aber ich bin auch nicht offen. Ich bin irgendwie so ein Mittelding.
Aber du hast ja so einen Kippschalter. Du kannst ja so.
Ja, das schon. Wenn ich das machen müsste, wenn ich dafür Geld bekommen würde, dann sähe die ganze Sache nochmal anders aus. Also wenn mir jetzt jemand sagt, frag mal 10 Leute und du kriegst dafür 20 Euro, wäre ich so, ja, okay, ja gut. Dann, okay,
also für 20 Euro, ja. 10 Leute, 20 Euro, okay.
Ja, genau. Und also so das dann in Packs. Euro. Genau, man kann das dann in Packs buchen, würde ich sagen, bei mir. Und dann mache ich da fast alles. Also. Da ist das natürlich der Hebel, den man da drehen muss und da bin ich an sich auch dabei. Also ich kann das auch faken. Ich kann Extrovertiertheit komplett faken. Also das ist...
Ja, das merke ich ja hier. Machst du ja hier. Super machst du.
Ja, also eigentlich würde ich nicht so viel reden, aber kommt drauf an, was ich dafür mache. Ja.
Ja. Stell dir das vor, Carla, wenn du berühmt wirst und so und die Leute sprechen dich an und so und dann rennst du immer weg und die denken, du bist genauso extrovertiert, wie du so jetzt rüberkommst und dann bist du so verhuscht und sagst, lass mich in Ruhe.
Ja. Nee, deswegen, also sehe ich mich dann zum Beispiel auch irgendwann später in so einem richtigen Bürojob, weil ich will keine Menschen um mich drumherum haben. Also ich will einfach meinen eigenen Bereich haben, wo keiner mir zu nahe kommt. Ich will einfach meinen eigenen Space haben und so stelle ich mir das eigentlich für meine Zukunft vor. Ich will einfach mir ganz gezielt meine Menschen raussuchen, mit denen ich viel Zeit verbringen will. Natürlich, ich will nicht alleine bleiben, aber die will ich mir gezielt raussuchen. Aber ja, also an sich wäre ich, glaube ich, für so ein Außenreporter-Ding vielleicht nur so halb gut zu haben. Ich würde es nicht ausschließen, aber ich würde es jetzt auch nicht sagen, das ist meine Zukunft. Also da muss man mich sehen auf der Straße. Also ich glaube, das wäre nicht so meins, ja.
Okay, also wie sich das anfühlt, auf jeden Fall diese Außenreportagen zu machen, was die Carla noch lernen kann vom lieben Carsten, das werden wir ihn jetzt fragen, denn er ist da. Also lassen wir ihn mal rein und schauen, was er uns zu berichten hat. Ja. Lieber Carsten, da bist du. Wir freuen uns, dass du hier so frisch in unserer Sendung aufgetaucht bist.
Was heißt denn frisch? Mache ich so einen Eindruck, als sei ich frisch? Oder,
Ja, frisch geduscht. Ja.
Also wenn ich in meine Kachel schaue, sehe ich irgendwie so ein hochrotes Gesicht bei mir. Ich weiß nicht, ist das bei euch anders?
Nee, das ist anders. Das wird auch noch dann mit wegretuschiert mit Farbe.
Ach so,
und
so, das finde ich toll. Ja. Wenn ich dann als Einhorn bei euch zu sehen bin. Das ist
Snapchat-Filter. Also, lieber Carsten, ich möchte mal anfangen damit, ich soll dich erstmal grüßen, das wollte ich nämlich jetzt hier auch in der Sendung sagen, nämlich vom lieben Hanno Friedrich. Der hat mir extra noch geschrieben, als er das gehört hat, dass ich hier dich angekündigt habe über Instagram. Da hat er gesagt, grüß mir bitte den Carsten, weil ich kenne den von früher. Wir sind befreundet. Ist das die Wahrheit?
Das ist richtig. Das ist die Wahrheit. Da hat er recht. Das ist sehr, sehr lange her. Das sind, ich glaube, wir haben uns kennengelernt vor 30 Jahren. Da war ich mit meiner Ex-Freundin, habe ich meine Ex-Freundin in Florenz besucht. Und meine Ex-Freundin, ich darf den Namen ruhig nennen, ist ja wurscht, wie die heißt, Martina, nennen wir sie Martina. Martina hat mit Hanno zusammen einen Italienisch-Kurs dort gemacht in Florenz. Und ich habe meine Freundin dort besucht und so haben wir uns kennengelernt und schätzen gelernt. Er ist dann irgendwann nach Berlin, hat dort Theaterwissenschaften studiert und hat dann, irgendwann habe ich den dann wieder im Fernsehen gesehen. Wir hatten auch mal zwischendurch so eine Phase, wo wir uns lange Zeit nichts voneinander gehört haben und uns auch nicht gesehen haben. Er hat mich erst letztes Jahr spontan hier besucht, bei mir zu Hause.
Ach, das ist ja toll.
Ja.
Das ist ja toll. Ja.
Wir haben uns ganz viel zu erzählen gehabt.
Ja. Ja, der war erst gerade, sogar die Carla hat den Hanno vor ganz kurzer Zeit kennengelernt, weil er auch hier bei uns war. Aber ich arbeite mit dem Hanno jetzt seit 5 Jahren zusammen in verschiedenen Formaten, die ich habe. Also relativ eng sogar, kann man sagen.
Ja.
Und deswegen fand er das ganz toll, dass du jetzt heute in unserer Sendung bist. Ich habe gerade ich habe die Carla gefragt, habe gesagt, Carla, kennst du den Carsten? Hast du das Gesicht schon mal gesehen? Und die Carla hat leider gesagt:
Nein.
Gut, es war toll, dass ich dabei sein durfte. Habt ihr das alle gehört?
Ja. Das liegt natürlich am Alter. Das liegt natürlich am Alter.
Ja. Natürlich liegt es am Alter.
So vergeht die Zeit, kann man sagen. Aber wenn man jetzt die letzten 20 Jahre Fernsehen geschaut hat, dann kann man an dir nicht vorbei, muss man ehrlich sagen.
Man kann an vielem vorbei, auch vielleicht an mir, aber es gab schon auch so ein paar ikonische Momente, glaube ich. Auf die werde ich heute auch immer noch angesprochen und obwohl ich ja schon jetzt seit 4-5 Jahren eigentlich nichts mehr groß mache, außer für den RBB noch bis heute, aber ich habe viele tolle, tolle Momente gehabt, ja.
Aber sag mal so jetzt, also es gibt ja, du hast so diese Außenreportagen gemacht, du warst so wie dieser Außenreporter, der mit einer Art Comedy-Einlage, so kann man das so nennen, Comedy, so als satirischer Hintergrund einer Reporter-Interview-Situation.
Kann man so sagen? Ich glaube, ich bin so wie ich bin. Also ich bin nicht nur Comedy, ich bin auch Journalismus. Also das heißt, diese Geschichten, die wir damals auch schon zu Politlux-Zeiten gemacht haben, die waren ja auch alle recherchiert. Und wir haben dann sozusagen mit meiner Figur, auch das ist auch ein Bestandteil, nicht nur Carsten van Rissen als reale Persönlichkeit, sondern auch Carsten van Rissen als Figur, diese Reporterfigur, die mir immer auch so eine gewisse Schutzfunktion geboten hat. Ich habe ja mit den Leuten gespielt, das mache ich ja bis heute immer noch. Also ich finde es wahnsinnig spannend, mit Leuten zu kommunizieren, in eine Beziehung zu treten, wenn auch nur für 30 Sekunden, manchmal auch für 5 oder für 6 Minuten. Aber diese Kontaktfreudigkeit, die hab ich früher schon gehabt. Und wir haben ein Thema quasi auf diese Figur gesetzt. Und diese Figur hat versucht herauszufinden, ob da was hintersteckt, hinter diesem Thema. Oder aber wir haben dieses Thema auch ad absurdum geführt mit dieser Figur Reporter Carsten van Rissen. Ja. Das war alles. Comedy, es war Satire. Viele sprechen mich ja heute noch drauf an, bei bestimmten Stücken. Mit dem Reichskanzler zum Beispiel, mit dem selbsternannten, das war für mich eine wahnsinnige Herausforderung, weil ich wäre gerne nach 5 Minuten einfach aufgestanden und rausgegangen, aber ich habe dann einfach in diesem vollgesifften Sofa weitergesessen und habe dieses Spiel mitgespielt. Und dann hat es mir sogar irgendwann Spaß gemacht, das war das Allerschlimmste, ja. Dass man dann da sitzt und muss sich diesen Kram eines Wutbürgers, eines Reichsbürgers anhören. Da waren auch teilweise große Herausforderungen dabei. Das war dann aber eher diese journalistische Geschichte dann.
Das habe ich im Vorfeld mir angeguckt. Das war doch dieser Typ, der auch gesagt hat, irgendwie die Außerirdischen von Alderaan
kommen. Aldebaraner.
Genau. Die sind auch noch mit dabei.
Da waren einige mit dabei, auch in der Luft unterwegs.
Und ja, und aber der, wo habt ihr den denn woher gehabt? Also
der Schittke, ich weiß gar nicht, ob er heute noch lebt, ist ja auch schon etwas länger her, war, wie gesagt, im Südwesten der Republik ein hatte sich selber zum Reichskanzler gekürt, ist in so einem schrägen Kreis auch dazu ernannt worden, glaube ich. Und ein Redakteur der Heute-Show hat versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Der ging damals schon durch die lokale Presse in Zeitungen. Und es war, ich glaube, 3 Monate an ihm gebaggert, dass er soweit war, um die Heute-Show bei sich zu Hause reinzulassen in seine Wohnung. Ich meine, das war damals eine große Leistung des Redakteurs, das hinzubekommen. Und dann hieß es plötzlich, wir dürfen da rein. Und das war einfach eine irrsinnig schräge Geschichte, weil er stand da wirklich im vollen Ordonnat. Also mit Säbel und mit einer Uniform sozusagen. Und ich musste mir die Schuhe ausziehen. Und das war alles so skurril. Und hat dann wirklich auch so alte Stücke von so einem Raumschiff, mit dem die Aldebaraner unterwegs sind, hat mir das gezeigt. Das war einfach so ein Kunststoffteil. Und so, und man darf ja nicht lachen. Das ist, glaube ich, die größte Kunst dabei. Also es ist so absurd manchmal, auch auf der Straße, es ist so absurd, dass man einfach ständig, also ich könnte, glaube ich, bei LOL mitmachen.
Ja, okay.
Ne, also man lernt irgendwann irgendwie nicht zu lachen. Das muss man sich antrainieren vielleicht auch. Aber das war eigentlich so immer so die größte Herausforderung. Ja.
Ja, wir haben ja, als wir miteinander telefoniert haben, da hast du ja gesagt, oder war so ein bisschen das Ding, dass wir gesagt haben, wollen wir auch heute über Humor sprechen und wie sich Humor so verändert hat über die Zeit. Du hast ja auch selber Kinder. Daran kannst du es ja erkennen. Ich habe auch eine Tochter, ich weiß gar nicht, ob ich es daran erkenne, die sagt ja immer eher so bei mir, Papa, hör mal, mach nicht immer so, das ist schlimm, was du sagst, Papa, hör mal auf, das ist schlimm. Aber find's trotzdem so ein bisschen lustig. Jetzt ist die Frage, denkst du so, die Carla kann auch über unseren Humor lachen?
Ich weiß nicht, ob Carla dieses Stück zum Beispiel über den Reichskanzler kennt, es ist ja immer noch aktuell im Prinzip, obwohl es jetzt schon sehr, sehr lange her ist. Aber die reden ja heute immer noch den gleichen Unfug. Also das hat sich ja nicht verändert. Also die Herangehensweise, ich weiß nicht, ob die Carla so gefällt, aber ich glaube, diese so wie ich es dargestellt habe, glaube ich, könnte ihr das auch gefallen. Hast du dieses Stück mal gesehen, Carla, vielleicht?
Ich habe dieses Stück tatsächlich nicht gesehen, aber ich glaube, ich habe Stücke in der Art gesehen. Also so generell, und das ist ja auch, was man in der Heute-Show auch generell viel findet. Und also ich schaue die Heute-Show sehr aktiv. Und deswegen, da muss ich schon auch immer sehr lachen. Und das finde ich auch sehr lustig. Und ich glaube, es ist ja häufig dann auch lustig. Und dann ist es manchmal auch so ein beschämendes Lachen tendenziell, wenn es eigentlich gar nicht lustig sein sollte oder so ernst ist, dass es dann schon wieder lustig ist. Dass man sich eigentlich denkt, so, das ist ja so schlimm, dass Menschen sowas denken und so ernsthaft an Kuriositäten glauben, die so gefährlich sind auch teilweise. Und ich glaube, dass das eigentlich gerade den Humor ausmacht. Und ich glaube, das hat sich nicht groß verändert. Also ich glaube, das ist in der heutigen Generation genauso wie in anderen Generationen. Dass man, wenn man in dem Moment, wo man so ein bisschen überrascht wird, weil man sich so denkt, so, oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet mit dem Witz, dass es dann lustig ist. Und ich glaube, das ist genauso heute wie damals oder in der Zukunft wahrscheinlich auch.
Ich weiß gar nicht, ich mache ja immer noch so auch so Straßenumfragen bis heute. Also wir haben gestern erst was gedreht für den RBB. Da war das Oberthema Jammern. Das war einfach nur das Thema Jammern. Und wenn wir da mit jungen Menschen ins Gespräch komme, das ist schon auch für mich eine Herausforderung, weil ich komme mir dann schon auch alt vor, muss ich sagen, aber durch meine Art kriegen wir dann immer doch plötzlich irgendwie stellen wir so eine Verbindung her. Und dann reden die auch ganz offen mit mir. Das ist das fand ich jetzt gestern zum Beispiel wieder ganz spannend, weil normalerweise sucht man sich ja, wenn man bei einem bestimmten Alter immer so nach seinesgleichen. Also entweder, früher hat man immer gesagt, alte Leute, super, sind eine Bank. Ja? Also die machen jeden Scheiß mit. Aber wenn man so auf die Gleichaltrigen geht oder auf Jüngere, in meinem Fall, die müssen ja alle mindestens 18 sein, das fällt mir einigartigerweise gar nicht so schwer. Vielleicht liegt das auch daran, weil ich eben mit meinem Sohn, der 14 ist, irgendwie auch so interagiere. Das heißt, wir machen hier unsere Späßchen auch. Und manchmal sagt er halt, Papa, darüber kann ich leider nicht lachen. Also er zeigt mir auch Dinge in YouTube, irgendwelche Bros, die heißen ja alle Bros, die da was zeigen, was anstellen. Meistens packen sie Dinge aus, dieses Unboxing zum Beispiel. Das finde ich ja per se schon lustig. Ne? Dass man eine ganze Sendung oder einen ganzen Clip damit füllen kann, Dinge auszupacken.
Ja.
Also das kann der sich stundenlang angucken. Da geht es meistens um Computerspiele und so. Leuten beim Spielen zuzugucken, das ist eine Form, ich meine, wir sind, glaube ich, gleichen Alters. Wenn wir mit den Eltern zusammen früher am Tisch gesessen haben, dann wollte ich immer nur raus. Ich wollte mit den Kumpels irgendwo hin, später dann in die Kneipe. Aber ich habe doch meinen Eltern nicht beim Halma zugeguckt. Ja? Wer nicht? Macht denn so einen Scheiß? Ich hab höchstens mitgetrunken. Ja? Also um das zu ertragen. Aber so, und der sitzt sich heute hin und setzt sich vor seinen PC und schaut jungen Menschen dabei zu, wie sie spielen.
Vielleicht ist das eine Marktlücke, vielleicht sollte man solche Brettspiele auch machen und dabei zugucken. Also dass zwei ältere Herrschaften spielen Halma oder Mühle und dann filmt das man ist, das ab.
Das ist eigentlich, okay, das schneidest du hier, damit die andere das nicht mitkriegen und dann machen wir damit ein völlig neues Geschäftsfeld auf.
Möglicherweise. Das gibt's bestimmt. Es gibt alles.
Es gibt ja alles. Ich glaube auch, dass es das gibt irgendwie. Ich könnte meine Eltern mal fragen, die sind beide so senil mittlerweile, dass sie vielleicht bereit wären, sie merken es ja eh nicht, wir würden dann ein Brettspiel, mein Bruder und ich, dahin bauen über Weihnachten, wenn wir sie besuchen und würden sie dabei filmen und das einfach mal bei YouTube reinstellen. Mal sehen, wie hoch die Klickzahlen sind.
Ja, eben. Also kommen wir auf ganz neue, tolle Ideen. Naja gut, aber das ist jetzt, also ich kann noch die Faszination bei Unboxing ja nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie also du jetzt vielleicht nicht so, aber Kala, was sagst du? Unboxing?
Kommt drauf an. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bekomme das gar nicht so mit, dass das so ein Ding ist. Also klar schaut man sich mal, wenn jemand irgendwie Sachen gekauft hat oder so, dann habe ich mir natürlich auch schon mal angeschaut, wie das ausgepackt wird. Aber dann geht es ja nicht an sich um das Auspacken, dann geht es ja ums Produkt, was dann dahinter steht. Ja. Interessiert man sich dann dafür so okay, gut, was ist mit dem Produkt oder keine Ahnung, will ich mir das vielleicht auch kaufen? Was ich zum Beispiel gar nicht nachvollziehen kann, ist, da schauen sich sehr viele an auch, sind Adventskalender auspacken. die dann schon im Oktober fangen da manche an, sich Adventskalender auszupacken.
Mit Türchen aufmachen auch?
Oder? Ja, genau, die machen alle Türchen auf und zeigen dann, was da drin ist, um dann zu zeigen, ob sich das lohnt, es zu kaufen oder nicht. Das ist tatsächlich was, das kann ich nicht nachvollziehen, weil das ist dann so ein bisschen der Reiz von dem Adventskalender weg. Abgesehen davon, dass ich sowieso immer einen selbstgemachten bekomme, aber trotzdem, das finde ich so ein bisschen komisch, aber an sich, ich glaube, das Unboxing, das ist tatsächlich, glaube ich, nicht so. Also ich bekomme
essen das bei die auch mir die Schokolade? Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber essen die auch die Schokolade auf?
Ja.
Ist ja krass. Da haben die vielleicht ein Problem, ein Zuckerproblem oder so. Irgendwie
vielleicht, weil ich versuche, sie es nur zu verdecken irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es wird alles gegessen, es wird auch alles benutzt. Dann wird erstmal gezeigt, wie es riecht und gezeigt, wie es sich verteilt, wenn es eine Creme ist oder so. Ja, ich finde es auch ganz komisch. Aber ja.
Ja, ja, absolut. Also man muss auch dazu sagen, die Carla ist nicht so der typische 20-jährige Jugendliche. Also das ist, die Carla ist auch ein bisschen altmodisch, deswegen ist sie ja auch hier bei uns. Umgibt sich mit älteren Herrschaften. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Ja.
Die betreut uns eher, die Carla. Ja,
ja. Ich schaue, dass ihr keine Scheiße baut oder so. Ich habe so das Auge auf euch.
Das ist aber toll.
Naja, es ist ja auch, ich muss ja auch ehrlich sagen, weißt du, wenn es um Humor geht und so weiter oder wenn man sagt, wie sich Humor verändert hat, da kann man auch ganz schnell in so eine Kerbe schlagen. Ich hab letztens auch einen Podcast gesehen mit hier Hausmeister Krause, Tom Gerhardt. Der war in so einem Podcast drin, hat sich total über die woke Culture und so weiter aufgeregt. Und da habe ich gedacht, ach Gott, jetzt haut der auch in diese Kerbe. Also das taucht ja immer mehr auf. Ich sage jetzt, ich will es nicht grundlegend verurteilen. Ich kann schon verstehen, dass man möglicherweise, wenn man ein bisschen älter ist, vielleicht auch anders darauf reagiert. Aber ich kann nicht so verstehen, dass man so ein extremes Bedürfnis hat, das so rauszuposaunen. Also weil, ja, Dinge verändern sich halt. Und ich weiß nicht, ob ich dann jetzt eine ganze Sendung darüber machen muss. Und dann, weißt du, es ist die gleiche Kerbe. Wenn wir sagen, also in die man so schlägt, weißt du, gibt es einfach viele, die schlagen immer in diese Kerbe und so. Und wir wollen natürlich, und das ist ja auch nicht das, was du gemeint hast mit dieser Veränderung von Humor, oder? Dass du gesagt hast, es ist heute, darf man ja nichts mehr sagen.
Ach, das ist ja alles Unfug. Man darf immer nach wie vor noch alles sagen. Ich verstehe das alles überhaupt gar nicht. Also solange man sich an Recht und Gesetz hält, kannst du rauspausauen, was du willst und du kommst dafür nicht ins Gefängnis. Und wirst dafür nicht angezeigt. Es ist absurd, wenn ich das lese und auch höre. Ich verstehe es nicht. Also auch von Menschen, die vielleicht auch durchaus prominent sind, in welcher Form auch immer, ob als Schauspieler, als Satiriker oder aber auch als Politiker, wie man das behaupten kann. Es ist absurd. Das ist immer wieder, ja gut, ich erzähle jetzt mal einen Witz, aber darf man ja heute nicht mehr sagen. Was? Haus raus! Also, dann kann ich ja immer noch sagen, der gefällt mir nicht oder wie auch immer. Ne? Oder ist vielleicht auch leider Gottes nicht mehr zeitgemäß. Man muss doch drüber reden können.
Ja.
Aber es wird ja immer ich glaube ja sowieso, dass insgesamt auch, was das Thema Humor angeht, die Lunten immer kürzer werden. Also dieses sich angegriffen fühlen, wenn ich überlege, wie früher auch die Politiker miteinander, wie viel Humor die hatten, völlig unbewertungsfrei. Also die haben auch, diesen Humor kann man auch streiten, der war auch sexistisch und alles, das ganze Thema, alles durch. Aber sie waren auch im Bundestag sehr viel humorvoller und die haben auch besser mehr einstecken können, finde ich. Das ist alles, wir sind sehr viel empfindlicher geworden, glaube ich. Ich zähle mich jetzt vielleicht auch stückweise dazu, aber ich kann immer noch eine ganze Menge aushalten. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Oder Carla, hast du vielleicht sogar auch schon so eine Art Schere im Kopf, was Humor angeht, obwohl du es gar nicht möchtest?
Also ich muss sagen, ich halte sehr viel davon, dass der Humor einfach bedachter wird, also dass es einfach gewisse Worte gibt, gewisse Ausdrucksweisen, die einfach nicht mehr okay sind, wo man sagt, okay, da kennen wir den Hintergrund, egal ob es jetzt aus der Kolonialgeschichte ist, ob es aus dem Dritten Reich ist, einfach Hintergründe, dass darüber aufgeklärt wird. Und das, denke ich, ist sehr wichtig und das finde ich, da bin ich auch zu einem gewissen Maß einfach vielleicht stolz auf Teile meiner Generation, dass das auch so durchgesetzt wird und dass das auch an ältere Menschen ausgesetzt wird und man sagt, okay, wir finden es nicht gut, dass ihr das so gesagt habt. Aber zu dem, was du jetzt gesagt hast, das finde ich ganz interessant, weil die Menschen, die dann immer sagen, ja, man darf ja nichts mehr sagen, Das sind die Menschen, die das ganz laut sagen und im Fernsehen sind und dafür keine Strafe bekommen. Und ich denke mir, ihr sagt gerade, ihr dürft nichts mehr sagen, aber ihr seid im Fernsehen, ihr Absolut. Habt keine Strafe und ihr seid in einer privilegierten Situation und sagt, ihr dürft nichts mehr sagen, während ihr es sagt. Also ihr sagt es ja. Und deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Und das ist, glaube ich, ganz große Entwicklung. Auch eine Veränderung natürlich, Entwicklungen und Veränderungen gehen ja einher. Die sich eben gerade in der heutigen Zeit durchsetzt, einfach, dass man sagt, okay, klar, es verändert sich was. Es gibt einfach, wie man das ja, wie viele Konservative das so gerne so spielerisch darstellen, Awareness und Wokeness und sowas, wovon ich nicht so viel halte, weil es ist einfach, ich finde, man muss da nicht unbedingt einen Begriff für finden, das ist ja egal, wie man das nennt. Aber damit wird es immer so ins Lächerliche gezogen, wenn man immer so einen englischen Begriff dann dafür finden muss und dann wird es immer so verhätschelt irgendwie.
Dadurch wird es auch noch lächerlicher, finde ich. Wenn man dann noch in die Englischbox greift.
Ja? Genau. Weil damit wird es irgendwie nochmal so, es wird nochmal irgendwie lächerlicher dargestellt, obwohl es einfach ein Fakt ist. Es wird einfach, es verändert sich halt was in der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist etwas, was ich sehr gut finde an Veränderungen. Auch wenn ich denke, auch bei mir, ich mich natürlich immer sehr dabei ertappe, wie ich, wenn ich in einem sehr vertrauensvollen Umfeld bin, also nur bei meinen sehr engen Freunden, dass natürlich da schon auch mal ein Witz rauskommt, wo ich mir denke, okay, das hätte ich jetzt draußen in der Öffentlichkeit vielleicht nicht gesagt. Also ich glaube, schwarzer Humor ist schon auch in unserer Generation schon noch ein sehr aktives Ding und das finde ich auch, das will ich jetzt auch nicht unbedingt schlecht reden, aber ich will es auch nicht gut reden. Das ist mit Sicherheit, dass da Witze dabei sind, wo ich schon denke, boah, weiß nicht, das hätte ich jetzt, wie gesagt, in der Öffentlichkeit nicht gesagt, weil ich dann vielleicht ein Problem gehabt hätte. Aber ich glaube, an sich ist es gut, dass da eine Entwicklung passiert.
Ja. Ich meine, wir haben ja so einen klassischen deutschen Humor. Wenn wir uns den englischen Humor anschauen, zum Beispiel, der meiner Meinung nach ja viel freizügiger ist und sehr viel lockerer, auch viel härter ist, wenn man sich die Monty Python-Sachen, die alle mal anschaut und wie bösartig die auch waren in Teilen, das war ja hier überhaupt nicht machbar. Das ist ja dann so erst durch Saturday Night, Late Night hierher gekommen, auch so ein bisschen mit Pastewka und Co. und Vigal Boning. Und das war so eine Brache. Und wenn ich sehe, dass das heute quasi so wieder so leicht so kippelig wird, das macht mir so ein bisschen zu schaffen. Also ich finde, man darf sich immer noch über alles lustig machen. Und man hat sogar das Recht dazu, finde ich. Weiß ich, siehst du das auch so, Chris?
Ich denke, das eine ist natürlich das, dass Humor sich ja auch vielleicht immer über die Jahrhunderte möglicherweise auch verändert. Also dass natürlich Sachen kommen dazu oder Sachen gehen weg. Und was ich ein ganz wichtiges Beispiel finde, und das jetzt habe ich auch schon öfter mal erzählt, also die Leute, die mir öfter zuhören, die denken immer, jetzt fängt er schon wieder mit der Story an. Aber es gibt ja auch neue Leute, die wollen das ja auch mal hören. Und es gibt Lisa Kos, heißt sie. Ich weiß nicht, ob du Lisa Kos kennst. Das ist so eine Comedienne, wie man heute sagt. Comedienne, die wohnt hier sogar relativ in der Nähe von uns und die macht einen migrantischen Humor. Also sie selbst kommt aus Russland, hat russische Wurzeln und auf der Bühne stellt sie aber immer entweder Russinnen dar oder Türkinnen und Osteuropäerinnen generell und so weiter. Und sie hat gesagt, auch mal in meiner Sendung gesagt, das verändert sich total, dass ich natürlich Witze mache, klischeehafte Witze über Bevölkerungsgruppen, also der Pole, der klaut oder so, ja, sowas. Jetzt mal aus der also wirklich tief in die Mottenkiste rein, aber das war in den 90ern so ein Witz, der Pole, ist mein Auto noch da, das war einfach gang und gäbe. Und das funktioniert bei neuen Generationen überhaupt nicht mehr so stark. Ja. Weil die diese Klischees gar nicht kennen, weil die natürlich in einer Umgebung groß werden, wo Migration irgendwie 80% der Schulklasse ausmacht und die natürlich dadurch einen ganz anderen Humor entwickeln. Die stehen dann in ihrem Programm und sagen, wieso war das jetzt lustig? Also ich verstehe nicht genau, was ist daran witzig? Und weil die diese ganzen Klischees, diese nationalen Klischees sozusagen nicht kennen, mit denen wir dann wiederum groß geworden sind. Das heißt, in der Beziehung verändert sich der Humor natürlich, weil für die Generation diese Witze brauchst du da, das sind für die keine Witze mehr. Ja, das hat keinen Faktor mehr, der Witz. Und ich glaube, das ist etwas, was sich natürlich verändert. Und das heißt ja nicht, dass wir deswegen nicht mehr lachen dürfen, sondern das sind Sachen, die sich aus Natürlichkeiten verändern, glaube ich, in der Gesellschaft, weil halt zum Beispiel Migrationsströme viel, also weil die Gesellschaft ganz anders wächst und sich ganz anders zusammensetzt und so weiter und so fort. Mhm. Und man dann sagt, ja gut, das ist vielleicht dann heute auch kein Witz mehr, weil wir natürlich auch mit der klauende Pole, das war für uns vielleicht damals auch neu, weil wir zum Beispiel einen Migrationsschwarm oder auch so der arbeitende Osteuropäer, der bei uns die Dächer deckt und so weiter, das war ja was Neues. Das kam dann halt irgendwann in den 80er, 90ern so dazu. Das gab es vorher in Deutschland nicht. Und dann hat man angefangen, so Witze darüber zu machen. Also das sind ja auch so Entwicklungsschritte, glaube ich, immer. Ja. Mhm. Also deswegen glaube ich unterm Strich, dass sich das natürlich generationsbedingt verändern muss, weil die Gesellschaft sich ja auch verändert. Ja.
Also ich habe mal bei Polydux ein Stück gemacht über die Sprache der Jugend, wenn man das überhaupt so nennen darf, das ist ja jetzt auch schon alles 20 Jahre her, wie die sich durch Zuwanderung und so auch verändert. Mein Lieblingsspruch immer war damals, wenn ich eine Frage gestellt habe, auch damals in der Fußgängerzone, dann, du hast es so eilig, wo willst du jetzt hin? Und da sage ich, geh ich Garstadt. Geh ich Garstadt. Und ich musste wirklich herzlich darüber lachen. Jetzt hat mein Sohn vor kurzem mir mit nach Hause gebracht, ein Freund, und hat mich gewundert, dass es völlig normal geworden ist, auch sich so zu unterhalten, dass ich dann gesagt habe, einfach gehe ich Fußball. Und die, mein Sohn hat mich angeguckt, weil er denkt, ey, so redet der nie. Bietet der sich jetzt hier an? Sowas, ne? Aber Papa, findest du das jetzt lustig? Hat er gesagt. Aber das ist völlig normal. Also das ist für die kein Witz. Für mich, ich muss dann über mich selber lachen. Das ist vielleicht, das ist so wahrscheinlich wirklich alter, grauhaariger Mann, Humor mittlerweile. Ich finde diese Verkürzung der Sprache, dass die Artikel völlig wechseln, aber aus deren Sprachkultur ist das völlig normal, weil diese Artikel in ihrer Sprache ja auch nicht vorkommen, in ihrer Heimatsprache. Ja. Geh ich Karstadt.
Also ich muss sagen, also erstmal ganz kurz zu dem, was der Chris gesagt hat, also zum Beispiel die Polenwitze oder alle Russenwitze, alle Chinesenwitze, alle Franzosenwitze, alle Italienerwitze kenne ich auch. Und die kennt auch die Generation.
Ja,
also der Pole, der Autos klaut, also in dem Witz, ich glaube, das ist tatsächlich ziemlich gesettet.
Ja, aber
also
meine Tochter Carla ist 16, die weiß es zum Beispiel nicht so. Die weiß
nicht?
Nee.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass meine Freunde das auch wissen. Also das, also ich glaube, das ist tatsächlich so ein Ding. Also,
wer weiß davon noch, Carla?
kein Kommentar.
Okay.
aber ich glaube generell, es ist immer so ein bisschen verzerrt, weil in dem Moment, also ich meine, Humor verzerrt ja immer. Das ist ja auch der Sinn, dass es einfach Sachen übertrieben werden oder sowas. Das macht die ganze Sache ja meistens auch eher lustig. Quasi, dass einfach was irgendwie übertrieben wird und dann irgendwie das den Höhepunkt erreicht und dann denkt man sich so, Gott. Aber ich will jetzt nur mal ganz kurz für mich sagen, um das jetzt mal kurz hier klarzustellen. Also ich benutze immer Artikel. ich finde Artikel toll, auch sehr wichtig. Und ich schreibe auch immer auch in WhatsApps mit Komma und das mit einem S und zwei S. Und,
gute Schule.
Ich glaub, ich dieses Jahr Abitur gemacht, deswegen ich muss das noch anwenden. aber ich glaube, dass das auf jeden Fall was ist, was ich total schön finde, weil das immer so ein Generationending ist. Also in meiner Generation gibt es dann Witze über die Generation von dir, Carsten, oder von dir, Chris, quasi. Und ihr habt ein Bild über meine Generation. Und ich finde es überhaupt nichts Schlechtes. Also genau, aber ich finde es immer tatsächlich sehr lustig, sich das über den anderen anzuhören, was es da so für Klischees gibt, weil dann natürlich meistens selten irgendwie wirklich was dran ist. Also der Ursprung stimmt meistens, aber dann, wie es dann sich weiterentwickelt, ist ja dann so ein bisschen so ein Mechanismus, der sich von selber vereinfacht so. Und ich finde es aber immer tatsächlich sehr interessant. Also ich mag das total gerne und ich mag es auch total gerne, wenn man das so offenlegt und dann einfach sagt so, ja, das denke ich über deine Generation und das denke ich über deine Art von Mensch. Und das merke ich aber tatsächlich, dass das immer sehr, also wenn ich zum Beispiel als junger Mensch was sage, dass davon sowohl von familiärer Seite oder so, immer sehr viel Negatives über meine Generation kommt, wo ich mir denke, so wow, also meine Generation hat euch gar nichts getan. Also wir
arbeitsfaules Gesocks.
Genau, sowas kommt dann immer. Und ich bin so, also das, was ich teilweise dann so kenne, ist dann, keine Ahnung, so Unterhosen bügeln oder sowas. Das ist das, was ich teilweise über Generationen älter denke. Dass ich denke, die sowas, das ist das, was ich denke.
Das habe ich noch nie getan.
Das habe ich dann auch nicht. Also das ist ja pathologisch.
Ja, aber das ist das, was ich teilweise über eure Generation denke. Und dann kommt dann sowas von wegen, ja, wir wären total immer viel zu genau und wir hätten keinen Humor und wir würden nicht arbeiten wollen, wir wären faul und so. Dann bin ich immer so, ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es irgendwie eine Verzerrung. Also ich weiß nicht, ich denke nicht so negativ über ältere Menschen, aber ich habe das Gefühl, andersrum geht das sehr negativ. Und das macht mir manchmal ein bisschen Gedanken, das macht mir manchmal ein bisschen Bauchschmerz, weil ich bin so...
Also ich muss da mal einhaken, weil ich habe meine pflegebedürftigen Eltern vor nicht allzu langer Zeit besuchen dürfen. Ich habe meinen Bruder, der noch in der Heimat lebt und sich um sie kümmert, in den Urlaub geschickt für eine Woche und ich habe mich bereit erklärt, mich um meine Eltern zu kümmern. Es gab die Diskussion, Vollpflege oder nicht, auch von außen jemanden dazu zu holen. Und meine Mutter sitzt am Tisch und sagt, Carsten, ich habe keine Lust, mir hier eine Polin ins Haus zu holen. Hm. So, das stand jetzt erstmal so im Raum. Jetzt weiß ich auch, wie meine Mutter so tickt. Und ich weiß, es hat auch was Humorvolles. Weil es ist nicht Olga oder so. Das war immer, für die Generation waren das immer die Polin oder der Pole, die irgendwas machen. Das meinen die gar nicht böse. Das meinen die so. So, und dann ging es runter. Wir haben unten einen Keller, der ist eingerichtet mit einer Tanzbar noch von früher. Und da ist eine Schlafgelegenheit drin, so eine Eckbank. Und da meinte sie, ja, gut, klar, sie könnte natürlich unten wohnen, die Polin. Ich sag, Mama, die hat ja noch nicht mal Handyempfang. Ja, wieso? Die kann ja auch oben telefonieren. Also es hat sich so ein Gespräch, wo ich dachte, Mensch, jetzt müsste wirklich so eine Kamera dabei sein, weil das hatte einen so ureigenen Humor, das Ganze, wo man natürlich auch wieder zurückgeworfen wird, die denken wirklich heute noch so. Die denken wirklich heute noch so. Das ist wirklich noch so diese Günther Fitzmann-Generation, Kuda-Mischpoke. Ja, das fanden die lustig, Rudi Carrell und Co. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch alle am Start sein könnten bei dem, was da so draußen los ist mittlerweile. Aber das ist bis heute ihr Humor geblieben. Ne? Also ich räume jetzt auch gerade den Keller da leer. Wunderbar, alte Kassetten mit so Witzekassetten. Also das ist, also ohne Hemd und ohne Höschen. Also Musikkassetten, Party, ohne Hemd und ohne Höschen steht da auch einfach drauf. Leicht bekleidete Damen. Also wo du denkst, das haben die da alles im Keller liegen. Und was ist das? War das für eine Zeit? Ja, das ist unfassbar. Das wäre jetzt auch, wenn Carla das sehen würde, die würde auch sagen, meint, ey, hallo, da ist einiges aufzuarbeiten.
wahrscheinlich.
Naja, gut. Ja, gut, das waren die wilden 70er oder so, keine Ahnung, die wilden 60er, 70er, da ging's.
Haben wir denn überhaupt noch wilde Zeiten? Ganz ehrlich. Das ist ja auch so, haben wir eine wilde Zeit gehabt? Also vielleicht, mal abgesehen davon, dass vielleicht die kurz nach Maueröffnung die Zeit ziemlich wild war, zumindest hier in Berlin. Ja, ich weiß nicht, ob das anderswo auch so war, aber so diese richtig wilden Zeiten, das haben wir
da. Ich glaube, dass... Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen so szeneabhängig und so Bubble-abhängig. Ich glaube, ich glaube, das war schon immer so. Ich glaube, manches ist natürlich vielleicht, wurde irgendwie mehr so ein Mainstream und so ein Lebensgefühl vielleicht für manche, aber das hat trotzdem nicht jeder gelebt. Und heutzutage hat das doch sehr viel damit zu tun, wie und wo du dich aufhältst. Also ich kenne Stories von jungen Menschen, die in Berlin leben und genau das Leben leben und die anderen leben aber genau das Gegenteil. Und also es ist immer, kommt immer darauf an, wo du bist, oder? Glaube ich.
Ja, klar hat das auch mit Metropolen zu tun. Also da, wo ich herkomme, aus Soest, es ist ja eine Kleinstelle in Nordrhein-Westfalen, die das ist natürlich alles ein bisschen überschaubarer und man ist um 12 Uhr artig besoffen nach Hause gegangen. Und hier kannst du artig bis 7 Uhr morgens, 8 Uhr morgens, 9 Uhr morgens unterwegs sein. Das interessiert auch keine Sau. Mhm. Das war klar, das waren natürlich jetzt auch alle die Zeiten. Aber ich finde trotzdem, es war so mit den 60er Jahren, auch mit der 70er, was Musik angeht, zum Beispiel auch, also sehr viel intensiver, das ist jetzt meine Wahrnehmung, als das, was danach gekommen ist, mal abgesehen von dieser Techno-Geschichte noch nach der Wende sozusagen, auch mit diesen Clubs und so. Das stirbt ja auch gerade alles weg. Ne? Mhm. Also es verändert sich so ungemein viel gerade eben.
Aber ich glaube halt, also das ist, ich höre das ja öfter, so dieses, aber ich glaube auf der anderen Seite natürlich so, dass ich frage mich, als ich in den 90ern groß geworden bin, die waren jetzt, also klar kann man sagen, so diese Techno-Eurodance-Zeit oder so, aber ich fand es auch relativ langweilig in den 90ern, also abhängig von meiner Szene so, fand es jetzt auch nicht besonders spannend. Aber trotz alledem, das, was uns bewegt hat und die Musik, die uns bewegt hat und das Ganze, das hat jetzt, haben jetzt meine Eltern auch nicht mitgekriegt und hätten vielleicht auch gesagt, ja, also damals, früher bei uns war aber noch mehr los. Also weißt du, das denke ich manchmal, was schon passiert, weil man natürlich jetzt auch nicht so genau in die Szene so reinschaut. Also bei meiner Tochter geht viel ab, auch musikalisch und so, was die interessiert und das Ganze. Aber da muss ich mich erstmal wie für öffnen, dass das überhaupt existiert. Mhm.
Ja. Also auch auf was Humor angeht, ne? Ich kann mich noch daran entsinnen, als die ersten Otto Walkes Dinge im Fernsehen liefen, da haben mich meine Eltern quasi mit dazugeholt. Dann haben wir uns Otto Walkes angeguckt und quasi gemeinsam gelacht. Das war ich stelle mir gerade vor, ich würde Fritz zu uns holen und würde sagen, Mensch, heute Abend gucken wir uns mal in aller Ruhe Kristall an.
Das ist jetzt aber auch ein. Der Vergleich hinkt aber auch ein bisschen. Aber. Ne?
Obwohl, der ist ja durchaus der füllt ganze Hallen, Säle, ja, spricht eher das junge Publikum an.
Ne? Warum aber auch selbst, immer der Hallen füllt. Also.
Ja, ne? Ja da gehen die Meinungen natürlich auseinander. Aber das ist nichts für Fritz. So, ja. Also, das ist. Will der einfach nicht sehen. Die machen das irgendwie ganz, die machen was ganz anderes. Vielleicht überhaupt keinen Humor. Ist mir gerade eingefallen.
Das wäre noch, ja, das wäre eine Katastrophe. Ja, das, jetzt müssen wir Schluss machen. Tut mir leid. Tut mir leid. Aber besser spät als nie, die Erkenntnis. Ja, okay. In deiner Arbeit denn, wenn du auf die Straße gehst und oder auch wenn du anfängst, Themen oder früher auch Themen zu recherchieren, zu sagen, okay, das könnten wir, das ist absurd, wir versuchen das und so weiter. Hat sich das mit der Zeit verändert? Also ist dann für dich selber, dass du rausgegangen bist, hast gesagt, okay, irgendwie heute, das funktioniert irgendwie überhaupt nicht mehr so, früher hat es eher funktioniert oder das und das funktioniert heute besser oder so?
Nein, ich finde, es funktioniert nach wie vor immer noch genauso gut, wie es immer funktioniert hat. Ich glaube, es hat sehr viel mit einem selber zu tun. Ich gebe ja mittlerweile Workshops jüngeren Menschen, also die danach kommen oder vielleicht auch so überhaupt mal lernen wollen, wie spreche ich Menschen an, wie springe ich über meinen Schatten, wie agiere ich auch, wenn Leute mir böse begegnen. Also das gibt's ja auch, das passiert mir ja auch. Wie gehe ich damit um? Es ist nach wie vor, wenn man das als Spiel betrachtet, irgendwie mit Menschen ins Gespräch zu kommen und das Thema zu setzen, wenn man das, ich sag mal, auf eine sehr freundliche, zuvorkommende Art macht, ist das überhaupt kein Problem. Es ist überhaupt kein Problem. Und man ist es, wenn, weil die Menschen merken, der will jetzt nicht einfach nur seine Sendezeit füllen mit so einem blöden 2-Minuten-Beitrag, sondern der hat da wirklich Interesse dran. Deswegen, ich nehme mir meistens auch viel Zeit, mit denen zu sprechen. Wir kommen auch mal von Höchstes auf Stöckstes, wie man so schön in Westfalen sagt. Also das heißt, da findet so eine Verkettung von lustigen Dingen statt. Man fängt bei veganer Ernährung an und ist plötzlich bei Adolf Hitler. Also 3 Minuten später. Das finde ich halt super spannend, weil es ist, hat auch viel mit Zuhören zu tun. Also die Leute auch mal reden lassen. Weißt du? Also das ist, ich glaube, es hat viel mit der Art zu tun und so. Und das hat sich überhaupt nichts verändert. Ich kriege nach wie vor immer noch, es macht mir immer noch Freude, mich mit den Menschen über auch über harte Dinge zu unterhalten. Aber gestern so das Thema zum Beispiel Jammern, was wir da hatten, das war super. Gerade, dass ältere Menschen plötzlich hingehen und sagen, also wir finden es total doof, dass so viel gejammert wird in Deutschland. Geht doch mal hin und macht was raus. Also jammert doch nicht. Also seht das doch mal positiv. Was können wir verändern? Was können wir tun, damit es besser wird? Und nicht so sich zurückziehen, sagen, ach Mensch, so alles scheiße. Und das war super spannend, muss ich sagen. Also ich habe auch bei euch noch was gefunden. Bei dir vor 13 oder 14 Jahren habt ihr mal auch so Umfragedinge gemacht. Kann das sein auf deinem...
Ich, ja. Leben? Ja, ja.
Ich weiß nicht,
das ist aber schon lange her. Oh, jetzt hast du was aus meiner Vergangenheit gekramt, dass ich schon...
Das fand ich aber super, das war kontrasehen.de.
Ja, kontrasehen, ja, ja. Ich habe vor vielen Jahren eine satirische Internetshow gemacht. Damals war das Internet noch in den Kinderschuhen. Und das war wie so eine, am Anfang eine satirische Nachrichtensendung auch. Und in dem Rahmen haben wir auch draußen Interviews geführt.
Das fand ich spitze, weil, wie du schon sagtest, das waren so die Anfänge. Also ja. Sich überhaupt mit diesem Medium Internet und sich da, YouTube mal was zu probieren und ganz große Klasse. Aber da war eine Umfrage dabei, was tun Sie, um CO2 auszustoßen?
Ja, ja.
Was tun Sie, um CO2 auszustoßen?
Ja, ja.
Das ist wirklich toll. Also so eine Frage zu stellen, warum ist die mir nicht eingefallen? Aber das ist ein Knaller. Und die Leute würden heute noch genauso drum, weil sie sofort Angst bekämen. Scheiße, ich tue doch was dafür, dass ich CO2 ausstoße. Ich fahre Autos, ja super.
Aber ich weiß, dass sie damals schon, toll. Die konnten schon Sachen aufzählen, wo sie sagen, das mache ich dafür, ja, sozusagen.
Aber sie haben es ernst gemeint. Also das ist so. Und das ist ja, da sind wir jetzt wieder bei tollem Humor. Das ist dann wirklich so feiner Humor in meinen Augen und so. Und so, wenn das heute auch noch klappt, das klappt ja bei der Heute-Show eigentlich bis heute auch immer noch sehr gut, auch bei Extra 3. Es ist, das erfüllt mich immer mit sehr viel Freude, wenn ich das sehe. Ja. Carla, guckst du diese
Sendung? Ja. Ja. Nee, bitte, die Carla, bitte.
Ob ich was für Sendung schaue?
Heute schon, hast du ja schon gesagt, ja. Aber guckst du dir auch so Umfragen an? Also gibt es ja auch auf YouTube, sind da viele unterwegs. Da kriege ich manchmal auch mit der Angst zu tun, weil die so dreist sind. Ich weiß nicht.
Ich schaue mir manchmal sowas an. Ich war leider auch mal selber bei einer dabei in Frankfurt, so eine Straßenumfrage. Das war nicht gut.
Weil für dich nicht gut oder du kannst ja immer sagen, ich möchte nicht oder...
Nee, ich habe einfach gelogen. Ich habe einfach die ganze Zeit gelogen. Oh. Ich habe mich selber einfach als guter Mensch dargestellt, obwohl ich es nicht bin, deswegen.
Ach, das ist natürlich...
Doch,
einen Schluck Schnaps trinken, Mami.
Ja. Wodka.
Nee, also das war nicht meine hellste Zeit auf jeden Fall, aber auch natürlich ganz witzig. Ich schaue mir sowas schon manchmal ganz gerne an, aber besonders bei der Heute-Show zum Beispiel, ich schaue auch ZDF Magazin Royal. Ich meine, das ist ja alles ein bisschen anders, aber ich liebe ZDF Magazin Royal. Ich finde, das ist wirklich auch so eine Premium-Klasse an Humor.
Ja,
also,
das ist Premium.
Da muss man, finde ich, auch, also ich will gar nicht wissen, wie viel Arbeit der da reinsteckt, also das ist Unmengen. Wahnsinn. Also deswegen völlig fair, dass er auch seinen Fernsehpreis bekommen hat. Ja. Der soll noch ganz viele Preise bekommen.
Ganz tolles Team auch.
Ja, wirklich ganz, und auch mit der Musik ist es wirklich ganz toll. Ich liebe das. Wenn ich so lange durchhalte, dann schaue ich das auch. Sonst schaue ich am nächsten Tag nach. Aber ich finde an sich, das ist schon wirklich, da finde ich es auch schön, weil man braucht so einen gewissen, es ist ja schon so ein gebildeter Humor. Also es ist ja schon so ein bisschen, es kann natürlich auch ein bisschen arrogant wirken, weil es natürlich, man muss schon so einen gewissen Bildungsstand haben oder einfach ein Wissen über Politik zum Beispiel, um was zu verstehen. Aber das mag ich.
Aber mit seiner Persönlichkeit auch zu tun. Ne? Böhmermann ist halt so, der wirkt halt auch gerne arrogant.
Ja, also ich fühle mich dann auch einfach gut, weil ich bin so, du verstehst es nicht, aber ich verstehe es. Ich bin einfach schlauer als du. Also es ist für mich auch einfach ein schönes Gefühl von Bestätigung. Aber zum Beispiel bei der Heute-Show finde ich auch... dann natürlich Lutz van der Horst und Fabian Köster schon auch sehr gut. Die machen das auch wirklich ganz toll. Ja, und sobald dann zum Beispiel so ein Christian Lindner oder ein Markus Söder interviewt werden von so einem Fabian Köster, da kann man ja eigentlich nur lachen. Also ich kann da nur lachen, weil es einfach auch so gut ist und weil es auch irgendwie so, es wirkt nicht mal unbedingt so, dass Fabian Köster jetzt irgendjemand diffamieren will oder sowas, nein, sondern es ist einfach, die schneiden sich ja selber ins Bein und machen da irgendwie so, er macht es so gut und er macht es so unironisch, das macht richtig Spaß. Und ich finde, das ist zum Beispiel was, wo ich sage, da bleibe ich gerne mal lang wach. Also da bleibe ich wirklich, okay, da schaue ich mir das richtig gerne an und ich freue mich immer, wenn ich sehe, das ist ein Beitrag von Fabian Köster, Lutz van der Horst, weil ich mir dann einfach denke, da ist wieder richtig, da kommt jetzt richtig guter Journalismus gemischt mit Humor irgendwie. Das macht richtig Spaß, das zu schauen. Genauso wie bei ZDF Magazin Royal und Böhmermann eben. Also das ist beides sehr, das schaue ich sehr, sehr gerne wirklich.
Ja, müssen wir diese ganzen Leute auch mal einladen, Carla, dass du dann...
Ja, das solltet ihr tun.
Machen wir. Ja. Ich weiß nicht, ob die kommen. Ich glaube, die kommen nicht, aber wir probieren es.
Ach nee, das würde ich so nicht sagen.
Ah, da sind schon Unterschiede. Da sind schon Unterschiede. Aber trotz alledem, weil du das sagtest, Carsten, auch mit dem Zuhören, also Leuten, man muss, oder eine gute Kommunikation besteht manchmal eben auch aus Zuhören. Ich habe ja schon auch das Gefühl, dass Menschen, und ich glaube, das ist wirklich, natürlich sind das verschiedene Situationen, du triffst sie auf der Straße, fragst sie zu einem Thema, aber trotz alledem, Menschen haben irgendwas zu sagen. Und das, was sie zu sagen haben, das sagen sie irgendwann von selbst. Da braucht man sie gar nicht drauf, also muss man sie gar nicht drauf ansprechen. Und das ist egal, was für eine Situation das ist. Ich merke das hier auch in meinem Talk. Man muss die Leute lassen. Irgendwann fangen die an, das zu erzählen. Meistens sogar immer die gleichen Dinge, die ich schon recherchiert habe. Also ich brauche die gar nicht darauf ansprechen, sondern das kommt von alleine raus irgendwann. Ist meistens so. Und dann ist einfach nur die Frage, wie man damit umgeht. Ob man daraus was Neues machen kann, ob man in eine neue Richtung gehen kann. Aber ich glaube auch, wenn man auf der Straße Leute zu einem Thema befragt, die haben ja eine gewisse Meinung zu irgendwas. Oder sie sind vielleicht ein bisschen verhuscht. Oder sie sind das und das. Egal, was sie sind, das wird rauskommen am Ende, ja, glaube ich. Und das muss man, glaube ich, beobachten. Also das ist, glaube ich, dass da diese Kraft liegt in der Stille, glaube ich, so ein bisschen. In der eigenen.
Also nochmal darauf zurückzukommen, auf diese Umfragegeschichten. Mein Sohn kam neulich an und hat mir so ein Meme gezeigt. Irgendwer sagt, Papa, bist du das? Und ich sage, was ist denn das? Und das war ich. Da habe ich mit jemandem gesprochen. Das geistert als Meme immer noch, bis heute geistert das rum. Und weil ich manchmal auch meinen Job, ich ganz ehrlich, auch gehasst habe. Ich habe ihn manchmal, wenn man das inflationär oft macht, also dann hat er so hier, wir haben ein Thema, wer macht's? Carsten, mach's so. Und dann gehst du halt raus, überlegst dir was und so. Und ich war ja dann auch irgendwann mal der Mann vom Alex. Man kriegt auch so einen Stempel noch irgendwie so drauf. Ne? Ach Mensch, zieh sie wieder, fragen sie. Also manchmal hast du die Gesichter gar nicht mehr. Das ist mal, ich war bei Ihnen schon vor 4 Wochen in der Sendung. Sowas. Und da habe ich mit jemandem gesprochen, weil ich hatte überhaupt keine Lust mehr, weiß ich noch, und habe den gefragt, oder wie? Und er, es ist gut, dass Sie das ansprechen.
Gesehen.
Wo ich so dachte, so, das geistert heute noch, das sind 20 Jahre her, geistert das heute noch rum und Leute schreiben mir, deswegen verehren wir dich.
Ja.
Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich hatte einfach an dem Tag die Schnauze voll. Es ist mir, und habe dann einfach gedacht, ey, jetzt kannst du ja alles fragen. Das ist völlig wurscht. Ich muss mit irgendwas nach Hause kommen. Und so. Und der hat auch mitgemacht. Dieser Mann hat mitgemacht. Der war so in seinem Tunnel irgendwie. Aber sowas mag ich halt auch. Ich mag halt auch, wenn die ich habe auch so komische Momente, dass du hingehst und können Sie mal kurz das Mikrofon halten? Was war das Thema nochmal? Und dann sagte er, ja, darüber haben wir jetzt gerade gesprochen. Ja, genau, darüber. Ich hole mir eben was zu essen, bin gleich wieder da. Und die haben das Mikrofon und reden weiter. Und ich komme mit was zu essen, komme ich zurück und esse im Hintergrund Pommes. Das sind super Momente. Also das ist irgendwie so fernsehtechnisch. Das weiß der natürlich nicht, dass das so auch im Fernsehen zu sehen ist. Aber ich lasse die dann auch mitessen.
Du hast, als wir telefoniert haben, hast du gesagt, dass auch ein tragischer Umstand in deinem Leben ein bisschen dazu geführt hat oder auch ein bisschen damit zu tun, mit der Art, wie du Humor siehst, zu tun hat. Ist das richtig? Kannst du das erklären?
Ich habe 1984 einen schweren Verkehrsunfall gehabt, bei dem meine Schwester ums Leben kam. Und das hat mich quasi so oder unsere ganze Familie komplett aus dem Leben gerissen. Und dieses Thema hat mich beschäftigt mich bis heute noch, aber ich habe, ich kürze das alles sehr ab jetzt, mich nie in professionelle Hilfe begeben. Und das war, würde ich bis heute als meinen größten Fehler sehen. Das war früher nicht üblich, das gehörte sich nicht, das machte man nicht. Da kann man, man musste selber da durch irgendwie so. Und wir hatten immer eine sehr, bis heute eigentlich immer noch eine sehr humorvolle Familie. Also Humor hat bei uns immer eine große, große Rolle gespielt. Und ich habe diesen Humor quasi so übergestülpt. Ich habe mir diesen Humor übergestülpt, weil er mir Schutz geboten hat. Ich habe über das Lachen und über dieses mit Menschen in Kontakt kommen und mich lustig machen und auch schwarzhumorig sein, habe ich all die Wunden, die ich selber irgendwie leiden musste, einfach verdeckt. Das ist wie so ein Pflaster. Und im letzten Jahr, vor anderthalb Jahren, habe ich einen schweren Fahrradunfall gehabt und habe da auf der Straße gelegen und konnte mich nicht mehr bewegen, weil ich mir Waden und Schienbein gebrochen hatte und bin ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und da ist mit diesem Sturz ist sozusagen alles wieder hochgekommen. Und das war, wie heute würde man sagen, so auch so neumodisch, heute wird ja ständig getriggert. Also dann war das für mich so ein Triggermoment, der mich also quasi an diese Zeit damals erinnert hat. Und ich habe da völlig hilflos auf der Straße gelegen und da beschlossen, für mich beschlossen, ich gehe in eine Therapie. Das ist jetzt erst seit 2 Jahren, seit knapp 2 Jahren mache ich das erst. Und der Humor hat mir sozusagen eigentlich so durchs Leben geholfen. Und mich aber auch um meine Grenzen gebracht manchmal. Also wenn man dann da so sitzt und hat seine Arbeit abgeliefert, dann bin ich auch ganz häufig in so ein Loch gefallen. Manchmal hatte ich auch Momente, da konnte ich irgendwie mit dem Humor, also auch mit meiner Arbeit wenig anfangen. Wo ich so gedacht habe, irgendwie das mache ich ja jetzt nur wieder, damit es mir besser geht. Also das sind quasi so ein bisschen wie eine Aspirine einwerfen. So. Und hat mich, also das beschäftigt mich eigentlich bis heute noch, aber ich habe halt festgestellt, dass Humor eben nicht bei allem hilft, sozusagen. Also das ist jetzt so das, was ich damit rausziehe aus der ganzen Nummer. Aber Humor kann helfen, besser durchs Leben zu kommen.
Und die Therapie, die du angefangen hast, war die auch so, wie du das erwartet hast?
Da habe ich mich einfach reingeschmissen. Ich habe einfach eine Nummer bekommen und die habe ich angerufen. Und das ist heute auch nicht so leicht, mal eben einen Therapieplatz zu bekommen. Das hat einfach funktioniert. Es hätte auch in die Hose gehen können, klar. Aber es hat mit dem Tür öffnen und ins Gesicht schauen, war im Prinzip klar, wow, ja. Wir passen zusammen.
Aber glaubst du denn, man sagt ja zum Beispiel so wie bei Robin Williams als Beispiel, ja, der sich dann umgebracht hat und der immer hochgradig auch depressiv war sein ganzes Leben lang und so. Und dann gibt's ja auch, und es gibt auch Memes im Internet und so weiter, wo man sagt, die Leute, denen es eigentlich nicht so gut geht, die vielleicht auch depressiv sind oder so, die packen oder benutzen ganz oft Humor, um irgendwie, weiß nicht, ob man sagen kann, Freude den anderen Menschen zu bringen oder vielleicht möglicherweise von sich auch abzulenken und so. Ich glaube schon, dass das durchaus eine Fähigkeit sein kann von Menschen, die auf eine sehr ernsthafte Weise so traurig sind, dass es also schon eben pathologisch ist und dass es nicht einfach nur eine schlechte Phase ist. Glaubst du auch an sowas?
Ich glaube, das ist so individuell. Das hängt vom Schicksal ab. Das hängt davon ab, wie man das selber für sich verarbeitet. Da ist jeder einzeln gefragt. Ich würde das gar nicht, man kann das nicht pauschalisieren. Ich glaube, dass es eine absolute Hilfe sein kann. Und es ist ja auch wurscht, wenn jemand damit super gut klarkommt und sagt, dann kann ich wenigstens anderen schöne Momente bringen oder schenken, dann ist das ja völlig in Ordnung. Und für mich wäre es vielleicht zu wenig, sage ich jetzt mal. Oder ich würde da gar auf die Idee gar nicht kommen, weil das wäre nicht mein Ding oder so, ne? Das ist ganz individuell. Ich habe jetzt für mich einen Weg gefunden und so muss halt jeder andere auch einen Weg für sich finden, damit klarzukommen. Aber Was für mich wichtig war, dass man keine Angst haben sollte, sich da professionell beraten zu lassen oder sich in professionelle Hilfe zu begeben. Weil ich glaube schon, dass da draußen ganz, ganz viele Menschen rumrennen, die da, so wie ich, ein echtes Problem haben. Es muss ja jetzt kein Autounfall sein, es könnte auch, Mutter kann verstorben sein, der Vater verstorben sein, wie auch immer. Und das wird alles so dahin verarbeitet, sage ich jetzt mal. Ich habe immer gedacht, meine Familie fängt mich auf. Es ist, hat aber nicht wirklich funktioniert. Also weil jeder mit seiner Trauer, mit seiner Verarbeitung für sich da war. Also jeder hat sich selber gekümmert. Und irgendwann trifft man sich dann, sitzt wieder zusammen und fängt dann irgendwann wieder an zu heulen. Oder der eine geht in den Keller und heult, der andere geht ins Schlafzimmer und heult. Dann sitzt man wieder zusammen und isst miteinander zu Abend. Das hat auch absurde Momente gegeben, wo man sagt, was machen wir hier eigentlich? Anstatt dass da jemand mal auch aus der Familie, von den Eltern, die Reißleine zieht und sagt, pass mal auf, also so geht's nicht weiter. Aber es gibt ja diesen blöden Spruch, die Zeit heilt alle Wunden. Also das ist heute so, dass wir alle immer noch sehr eng miteinander sind. Also ich auch mit meinem Bruder. Also wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis und auch zu unseren Eltern und so. Das ist auch immer alles noch sehr liebevoll und immer auch noch lustig. Also das muss man auch sagen. Wir sehen uns gerne, wir lachen gerne miteinander. Das ist in vielen Familien ja nicht auch nicht unbedingt so. Ne? Also, ja.
Aber jetzt, damals, als das passiert ist, da hast du noch nicht in den Medien gearbeitet oder hast du da schon gearbeitet?
Nein. Das war ja 84, da war ich noch gar nicht in Berlin. Hm. Der auslösende Moment war, ich musste erstmal weg, dann bin ich nach Erlangen, habe da Jura studiert. Dann haben mich Freunde aus Berlin in Erlangen besucht und haben gesagt, du musst hier weg, das ist ja fürchterlich. Und dann bin ich nach Berlin, ich habe in Erlangen Jura studiert, bin dann nach Berlin, habe mich hier für politische Wissenschaften eingeschrieben beim Otto Suhr und habe parallel als Kabelhelfer beim SFB damals noch mein Studium verdient. Und da bin ich dann wirklich in Berührung gekommen mit Fernsehen und überhaupt mit Öffentlichkeit und Show und dem ganzen Kram. Das hat mich total fasziniert. Und habe dann Nachrichten geschrieben für ein Ost-West-Magazin. Aber auch, das war früher so, man ist da irgendwie reingerutscht. Hör mal, du bist doch lustig. Kannst du nicht mal was machen? Irgendwie. Und dann habe ich
Also war aber, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber war so dieser lustige Faktor, war der von Anfang an dann?
Ja.
Wie?
Ja.
Das, okay.
Ja, also der war irgendwie, also das ist, war immer mein Fundament. Und ich habe es auch mit der ernsten Seite probiert und hab dann aber festgestellt, dass das überhaupt nichts für mich ist. Also das ist und dann hat mich die Tageszeitung, die Taz, hat mich damals zur Funkausstellung geschickt und da war ich in Dr. Sabas Tunnel der Erkenntnis. Saba war ja früher ein großes fernsehherstellendes Unternehmen, also Rundfunkgeräte. Und da habe ich eine ganze Seite in der Taz geschrieben über die Leute, wie die da drin sich zurechtfinden mussten in diesem hochmodernen Tunnel der Erkenntnis. Das war einfach Marketing-Gedöns irgendwie so. Und das war so lustig, dass sie gesagt haben, irgendwie, Mensch, also kannst du nicht mal häufiger was für uns machen. Und so ist das alles angefangen. Und dann war ich eigentlich mal lustig. Also, und da bin ich auch dann nicht mehr weg. Ja, und dann habe ich mein Studium geschmissen und bin zum TIP Berlin gegangen und habe dort volontiert. Und da war es aber auch schon, da habe ich lustige Anrufe gemacht. Da habe ich einfach von der Redaktion aus irgendwelche Leute angerufen und habe mit denen über Unfug geredet.
Und hast du dann auch sozusagen gemerkt, dass dich das füllt oder dass das auch so diese Trauer, die du hast oder so dass das irgendwie, weißt du?
Also ich sag mal so, also zu Tippzeiten war es noch so, dass ich wirklich an bestimmten Kerndaten, sozusagen Geburtstag meiner Schwester, in der U-Bahn gesessen habe und bin ohnmächtig geworden oder habe einfach angefangen zu heulen. Davor habe ich mich über irgendwas totgelacht. Also das ist, das kommt einfach. Das ist auch heute noch so. Das kommt einfach. Das kann ich gar nicht, das passiert einfach. Also es könnte jetzt auch passieren, ja, aber es ist, das hat und der Humor hat mir dann immer geholfen, irgendwie darüber wegzukommen, so. Weil auch meine Schwester war ja auch wahnsinnig humorvoll. Die ganze Familie war so. Und wir haben einfach immer viel gelacht. Also das war immer für uns die beste Medizin, sage ich jetzt mal, ja, was mich betrifft. Und das ist eigentlich so bis heute so. Ich habe auch eine Frau spät geheiratet, die ebenfalls eine sehr humorvolle Familie hat und auch selber sehr humorvoll ist. Das ist, ohne Humor könnte ich gar nicht leben. Auch das ginge überhaupt nicht. Also, ja. Hm.
Das heißt aber, letzten Endes ist das für dich, wenn man zum Beispiel sagt, Humor hat sich auch ein bisschen verändert oder es gibt so ein bisschen mehr, man achtet mehr darauf. War das für dich dann so ein bisschen wie so ein Warnschalter, wo du gedacht hast, oh, okay, es ist irgendwie das, was eigentlich ja auch mein Lebenselixier darstellt, das ist so ein bisschen in Gefahr oder das ist so ein bisschen, das wankelt gerade so ein bisschen und da habe ich ein bisschen Angst vor.
Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden.
Das macht nichts, das geht mir oft so. Ich erzähle irgendwas und die Carla weiß überhaupt nicht, was ich meine. Das ist einfach so, was soll man tun?
Können wir es nochmal durch die KI schicken?
Ja, KI kommt, Moment. Nein, aber dass du für dich selber gesagt hast, okay, weil du ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr so, jetzt zum Beispiel so, du hast ja gesagt, du arbeitest noch für den RBB, aber trotzdem, als ich dich kontaktiert habe, hast du ja auch zu mir gesagt, oh, ich bin ja eigentlich raus, so ein bisschen,
ja,
hast du das gesagt.
So meinst du,
dass du so sagst, ja, okay, ich bin da, aber also, du brauchst es ja trotzdem immer noch, oder? Den Humor.
Ich habe ja ganz, ganz viele Reflexionsflächen. Ich habe und Projektionsflächen. Ich habe einen ganz tollen Freundeskreis, der sehr humorvoll ist. Ich habe eine Familie, die sehr humorvoll ist. Ich kann immer noch bei dem RBB. Ich habe mit meinem Workshop habe ich auch Leute, mit denen wir viel lachen irgendwie. Und ich bin ja aus diesem großen Rahmen, also wo man so händeschüttelnd irgendwie durchgereicht wird durch irgendwelche Sendungen oder auf irgendwelchen Preisverleihungen irgendwie geladen wird, da bin ich raus. Aber ich vermisse das nicht. Also,
weißt du, ich meine natürlich auch so, weil du das vorhin sagtest, so mit, man hat Otto im Fernsehen geschaut, dann hat man da teilweise geprustet da vor Lachen und dann hat man, jetzt macht man heute den Fernseher an, möglicherweise in deiner Generation, in unserer Generation und sagt, hörst du eigentlich gar nichts mehr lustig, so, ja, irgendwie. das meine ich auch, dass man so denkt, oh Gott, mein Elixier, wo ist es hin, wo ich krieg's, also vielleicht privat noch, aber wo ich da irgendwas, ich brauche Input.
Also, ja. Meine Humorschwelle ist so weit unten, dass ich schon mal totlache, wenn ich die Tagesschau sehe, ja, also dann kann ich irgendwie, nach der Tagesschau gehe ich um 8:30 gehe ich ins Bett und lese noch ein schönes Buch, irgendwas Lustiges vielleicht und schlafe dann einfach um 9:30 und so, ansonsten habe ich meinen Sport, nein. Es ist, das ist ja auch vorbei. Also dieses gemeinsam Fernsehen gucken. Also unser Fernseher ist zum Beispiel vor 2 Monaten kaputt gegangen oder vor 1 Monat. Und guck mal, ich kann mich gar nicht dran erinnern. Also der ist einfach kaputt, der steht da noch. Und weil wir gar kein Fernsehen mehr gucken.
Echt? Oh, da muss aber jetzt, dann habe ich natürlich hier wieder meine Geheimwaffe, Carla. Das Plädoyer fürs Fernsehen bitte, Carla. Und los.
Also, ich finde Fernsehschauen sehr toll, besonders ZDF, besonders die Vorabendsendungen sind super, um sich abzulenken von seinem Alltag. Da gibt es sowohl humorvolle Sachen als auch romantische Sachen, spannende Sachen. Ich kann es wirklich nur sehr empfehlen.
Ja, mit dem zweiten sieht man besser. So, und zwar geht es, also die Carla ist zum Beispiel ein riesen Bergdoktor-Fan, ja, wollte ich nur mal sagen. Also Das ist
interessant.
Ja, das ist interessant, gell? Und ja. Ja gut, das meinte ich auch so ein bisschen, dass sie auch so ein bisschen merkwürdig ist, deswegen ist sie hier bei mir dabei. Also so.
Gute Wahl, Chris. Gute Wahl.
Ja, aber das ist trotzdem, und meine Tochter übrigens liebt auch den Bergdoktor, also es ist tatsächlich, es gibt wirklich auch so manche nostalgisch angehauchten Sachen, entdeckt auch die neue Generation, ja.
Also ich bin jetzt nicht der Nostalgie-Norbert. Also das ist nicht mein Ding. Ich kümmere mich auch um die neuen Sachen. Es gibt auch so Momente, wo ich so tragische Momente wie so Mirko Nonchev zum Beispiel. Ja. Mirko Nonchev war für mich einer der großartigsten Komiker, die es in unseren Gefilden gab. Und der war ja auch lange Zeit weg vom Fenster und ist dann wiedergekommen und hat auf bei einer Comedy-Preisverleihung seinen General gespielt. Das war so eine Paraderolle. Und das ganze Publikum hat sich nicht nur gefreut, dass er mal wieder zu sehen war, sondern auch in dieser Figur, die er da verkörpert hat, zu sehen war. Und hat den Saal zum Kochen gebracht, mit seiner Mimik. So, das vermisse ich heute so ein bisschen. Also mir fiele jetzt niemand ein, da muss mir Carla dann weiterhelfen oder ich muss meinen Sohn aus der Schule holen. Ich wüsste niemanden, der so ein Format hätte, heute, was so Mimenspiel angeht und Parodie, außer Max Giermann vielleicht, der auch diese Kerbe schlägt. Daran mangelt es meiner Meinung nach, auch so was bei den Jüngeren, die da so nachkommen. Also, wie siehst du das, Carla? Ist das so oder bin ich da jetzt wieder schön in dieser alte weiße Mann-Brille?
Nee, ich glaube, es stimmt schon so, aber ich glaube, dadurch, dass teilweise einfach gewisse Formate oder gewisse Personen, die damals halt so ein Kult waren, dass wir die einfach nicht kennen, fehlt uns natürlich auch nichts. Also es ist da fehlt einfach nichts, ja, okay. Weil es einfach andere Formate gibt oder so. Ich denke, das ist einfach so, dass man sich das vielleicht dann irgendwie so denkt, so, oh wow, wie kann man den nicht kennen? Und ich bin so, keine Ahnung, mir fehlt nichts, ich habe ihn noch nie gekannt, ich habe keine Ahnung, wer es ist. So.
Ich kenne den Hauptdarsteller vom Bergdoktor auch nicht. Ja?
Das ist ein Problem.
Das ist hart. Das ist hart. Gut.
Das ist okay, dann Carsten. Schönes Gespräch gewesen.
Mach's gut. Das musst du eigentlich kennen. Normalerweise musst du den kennen, wenn du hier bei uns
bist. Warum muss ich den kennen?
Ja, weil es der Bergdoktor ist.
Weil es der Bergdoktor ist, das für eine Frage.
Das ist ja wie Heidi und Peter. Ja? Also die muss man ja auch kennen. Biene Maya kenne ich auch. Ja? Also,
jetzt wird es persönlich langsam. Ja? Also der Bergdoktor mit Biene Maya. Zu vergleichen ist schon auch ein bisschen hart hier.
Nein, ich weiß auch, dass es eine Vorabendserie ist, und aber ich könnte dir jetzt ich könnte dir keinen Namen nennen, der da irgendwie mitspielt. Aber
ist ja auch, jeder hat verschiedene Geschmäcker, ne? Richtig. Jeder wie er mag, genau.
Völlig in Ordnung.
Völlig in Ordnung. Ein bisschen ist es natürlich schon schwierig. Also ein bisschen
gibt es eine ikonische Figur in deiner Altersrange? Eine ikonische Figur, die was den Humor angeht. Oder entwickelt sich da etwas, wo du sagst, irgendwie, oh, da ist jemand am Start, also aus dem könnte noch was Großes werden, der hat noch viel zu wenig Beachtung.
Ja, es gibt, glaube ich, einige. Also die sind da natürlich besonders bekannt über die sozialen Medien, über TikTok oder so, aber zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr wahrscheinlich kennt ihr den nicht, aber der heißt Malte Zierden.
Malte Zierden. Ich schreibe mir die Namen alle auf, damit ich das meinem Anwalt weitergeben kann. Malte Zierden.
Malte Zierden. Der macht auch wirklich sehr viel gute Sachen. Also der setzt sich auch sehr für Tierschutz ein und so. Das ist wirklich, der macht ganz, ganz tolle Sachen. Und das ist ja zum Beispiel so ein Mensch, der mir so einfällt, der auch einfach einen großen Einfluss auf die heutige Jugend hat, der ist jetzt vielleicht ein bisschen älter als ich, aber vielleicht Mitte 20 ist er vielleicht, also jetzt auch nicht super alt. Und dann fallen mir noch Leute ein, wo ich denke, die sind einfach sehr, die könnten was verändern, aber die kennt ihr auch. Das sind dann so zum Beispiel jetzt Heidi Reichenegg von den Linken, die jetzt auch die Kanzlerkandidatin ist, die zum Beispiel auch für junge Menschen.
Macht die auch Comedy oder was? Nee.
Nee, aber die macht die verpackt.
Die Linke ist Comedy.
Vorsicht, jetzt wird jetzt alles.
Jetzt kommen wir endlich in so ein Fahrwasser. Ne? Das macht jetzt richtig Spaß, jetzt geht's los. Die Carla.
Die verpackt politische Inhalte sehr gut und auch sehr humorvoll. Also die muss ich sagen, die finde ich auch sehr, sehr gut. Also sind zwei sehr unterschiedliche Menschen, aber Heidi von den Linken und Malte aus TikTok, die beiden, die würde ich jetzt mal so persönlich sagen, die sind, aus denen kann, also aus denen
ist schon was Großes. Heidi von den Linken? Oder was?
Ja, ist halt die Spitzenkandidatin.
Die Heidi von den Linken, heißt die, was für einen Nachnamen hat die denn?
Reich.
Heißt die so?
Ja, die heißt so.
Heidi Reich heißt die.
Nee, Reichineck.
Heidi Reichenegg. Ich höre die ganze Zeit, ich habe nur verstanden, die Heidi von den Linken. Da dachte ich mir, wer ist denn das?
Ich habe am Anfang Heidi Reichenegg gesagt.
Die Heidi von den Linken.
Das ist ein geiler Titel für eine Fernsehsendung, finde ich.
Leute, das ist die Spitzenkandidatin von den Linken, das muss er ja wohl wissen. Also ja, wirklich.
Ich merke auch, in der Tendenz ist es tatsächlich so, das haben wir jetzt die letzten Sendungen auch gemerkt, Carsten, am Schluss wird die Carla immer sehr politisch. Also da muss man... Dann überziehen wir wieder. Das ist immer so.
Ja, ich
wir werden von den Linken gekapert, sozusagen. Das Format wird von den Linken gekapert.
Ich muss einfach dafür plädieren, dass man sich politisch einsetzt und dass man sich politisch links einsetzt. Das ist meine Pflicht als linke jugendliche Person.
Aber du bist doch grün, dachte ich. Bist du nicht grün? Also du bist linksgrün. Du bist links.
Ich bin so
linksgrün versifft.
Genau, ich wollte gerade sagen, das, was jeder sagen würde, linksgrün versifft bin ich. Ja.
Links, aber
ich
bin stolz. Steilvorlage.
Ja, absolut. Ja, okay. Carsten, jetzt hast du auf jeden Fall schon mal zwei Namen. Du bist also, das hat sich für dich schon mal hier gelohnt heute, die Sendung, muss man sagen.
Absolut.
Ja. Bis jetzt.
Malte Zierden und Heidi von den Linken.
Heidi von den Linken, ja.
Also damit gehe ich jetzt ins Wochenende.
Heidi Reicheneck. Wirklich, Top-Frau, ganz tolle Frau.
Seid ihr verwandt, verschwägert?
Nee, ich persönlich halt einfach nur super viel von den Linken und deswegen würde ich sagen, kann man die auf jeden Fall unterstützen.
Schließen wir das Thema ab.
Schließen wir das Thema kurz ab. Sag mal, Carsten, wie ist denn das für dich? Wie tickst du da? Wie geht's denn bei dir weiter? Also sagst du, ich muss, oder wenn es um, auch wenn es um Humor geht und so weiter und so fort, ich möchte immer weiter in diesem Bereich arbeiten? Oder sagst du, weil du ja auch dieses Coaching zum Beispiel jetzt machst und so, du sagst, ich möchte Leuten das eher näher bringen, wie man kommuniziert. Wo ist denn dein Schwerpunkt so in den nächsten, wo siehst du deinen Schwerpunkt in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich, so wie ich gerade eben ticke, unterwegs bin, lasse ich alles auf mich zukommen. Mhm. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, ich habe jetzt eine bestimmte Idee, auf die ich hinarbeite. Momentan ist all das, was ich tue, erfüllt mich. Ich weiß nicht, wie lange das andauert, dieser Zustand. Keine Ahnung, vielleicht fange ich auch irgendwann das Töpfern an. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich fotografiere zum Beispiel wahnsinnig gerne. Also ich beschäftige mich gerade eben sehr viel mit Schneiden, obwohl ich das eigentlich mein Leben lang hätte machen können. Aber jetzt erst interessiert es mich, also dass ich so plötzlich so CapCut-Geschichten und so, alleine auch, um es zu verstehen, ich war jetzt neulich auch mal auch bei TikTok, ich habe mit TikTok überhaupt nichts am Hut. Es ist im Gegenteil, es stresst mich. Also wenn ich mir TikTok angucke und dann ungefähr eine Woche warte und mir das dann wieder anschaue, bin ich entsetzt über das, dass es immer noch genauso weiterläuft wie immer. Also das ist jede Woche einmal gucken. Und es passiert überhaupt nichts. Also es ist immer wieder dieselbe Sache. Und zwischendrin gibt es mal so 3, 4 Figuren, wo sie denken wie, wow, die kämpfen gegen die AfD an. Die widerlegen die reden da 20 Minuten am Stück perfekt. Irgendwie so von, das ist euch versprochen worden und das haben sie gehalten. Bla, 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 bla. Faktenchecker am Start, alles mögliche und so. Wo ich denke, wow, da ist ja doch einiges los. Aber ansonsten, zack, Schnitt oder Scroll und du hast wieder eine Katze, die irgendwo vorläuft oder ein Mensch, der irgendwie einen Teich plumpst. Also es ist, damit beschäftige ich mich zurzeit. Was macht das mit uns? Also und auch vielleicht mit uns etwas älteren Herrschaften, ja? Muss ich da überhaupt noch mitmachen? Will ich das? Snapchat oder sowas, weißt du, diese kurzen Sachen. Irgendwie, wo mein Sohn hingeht und morgens irgendwas fotografiert und ich sage, was machst du da? Und dann schickt er das weg. Das machen wir jeden Morgen. Ich sage, ach so, das macht ihr jeden Morgen? Wofür macht ihr das? Ach, Papa. Weißt du, so, das ist, will ich da noch mit hinterherkommen? Also mir machen jetzt gerade Dinge Freude wie selber schneiden lernen. Ich will meine eigenen Beiträge schneiden können.
Naja gut, ich meine, aber das ist ja zum Beispiel, Dinge verschieben sich ja. Also wie findest du zum Beispiel, dass Stefan Raab sagt, er geht nur ins Streaming?
Warum nicht?
Ja, ich finde das zum Beispiel einen konsequenten, intelligenten Schritt, weil letzten Endes verschiebt sich das ja so stark. Also das analoge Fernsehen, du sagtest auch, dein Fernseher ist jetzt kaputt.
Das macht mir nichts aus, dass er kaputt ist, weißt du?
Ja, und ich kenne tatsächlich, kenne ein paar Leute, die sagen, okay, ich habe zum Beispiel was produziert, das habe ich jetzt allen Sendern angeboten. Also ich kenne gerade einen Schauspieler, der hat was produziert. Mhm. Das ist über Europa eine Dokumentationsreise sozusagen mit verschiedenen Folgen und so. Und der ist jetzt nicht so unbekannt, aber der kriegt das nicht verkauft. Und jetzt sagt er, okay, jetzt gehe auf YouTube jetzt, ich mache es auf YouTube. Und das ist letzten Endes, was ich oft höre, dass die Leute sagen, okay, das verschiebt sich, ich komme in den analogen Medien da nicht mehr weiter, ich gehe jetzt ins Internet. Und ich glaube, das ist da, letztens sagte Stefan Raab, deswegen habe ich es jetzt gerade auch angesprochen, der sagte, die Möglichkeiten sind die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, hatten wir vorher noch nie. Jeder kann jetzt erstmal alles machen, was er will. Er kann sich selbst produzieren, er kann auf Sendung gehen, er kann das machen, er kann eine Doku-Reihe hochladen. Und das finde ich, und ich meine, wir machen hier auch unsere Show, das ist eigentlich eine spannende Sache. Es ist halt immer, es gibt natürlich auch viel Scheiße und es gibt natürlich auch viele Leute, die denken, sie können irgendwas machen und sie können es halt nicht. Das sind die meisten, ja, weil es auch sehr zeitgeistig natürlich ist. Aber das kristallisiert sich ja vielleicht mit der Zeit auch raus. Ich glaube, da, wo momentan Medien gemacht werden, ist einfach hier im Netz und nicht mehr im Studio in Köln, oder?
Ich weiß nicht mehr, im Pantoffelkino, aber das ist ja Fluch und Segen zugleich. Also diese Erfindung Internet oder YouTube und so. Ich nutze das auch. Ich nutze das auch, aber ich nutze vor allem die Mediatheken oder ich nutze eben Anbieter wie Netflix oder Amazon Prime oder wie auch immer, ja, um mir das rauszugucken. Also dieses gemeinsame Sehen ist eigentlich so ein nicht gemeinsames Gucken jeder auf seinem iPad geworden. Das ist meiner Frau, die noch sehr analog am Start ist und das auch nicht missen möchte. Die hat da manchmal wirklich ein Problem mit. Also die sagt irgendwie, Mensch, das ist doch irgendwie, wollen wir die jetzt nicht doch einen neuen Fernseher oder so, ja? Irgendwie, ne? Also das ist, auf der anderen Seite glaube ich, dass wir sind jetzt die Boomer-Generation, das heißt, wir werden ja, jetzt kommen, irgendwann kommen ganz viele, Carla, es tut mir so leid, so viele alte Menschen auf die jungen Menschen zu, die müssen ja auch weiter unterhalten werden, ne? Auch die alten Menschen, das Fernsehen, weil ja jetzt gerade gesagt wird, das ist absolut tot, dass das Fernsehen vielleicht sogar wie bei allen Dingen wieder zurückkommen wird. Hm. In welcher Form auch immer. Da glaube ich fest dran. Und das da, Chris, da schlägt unsere Stunde. Ja? Also dann machen wir wirklich mit dem Stock aus dem Rolli raus irgendwie vernünftiges Fernsehen. Irgendwie so mit anschreien, weil wir uns einfach nicht mehr hören können. Irgendwie, weil die Geräte irgendwie Feedbacks bekommen. Und also da... Da freue ich mich.
Ich muss aber trotzdem nochmal sagen, ich bin kein Boomer. Also ich bin.
Du bist 10 Jahre jünger, oder?
Ich bin, ich bin 46. Also ich bin Generation. Ach du Scheiße, ja. Generation X bin ich, ja.
So, ja, dann kannst du uns ja betreuen.
Ja. Bei der ich bin zwischen, also, ich bin hier zwischen euch halt.
Als Regisseur.
Ja, so. Jetzt möchte ich nochmal ganz zum Schluss sagen, Carsten, weil. So hat unser Gespräch, Carla und mein Gespräch hat so angefangen, weil ich gesagt habe, Carla, wäre das eigentlich ein Job für dich, den der Carsten jetzt gemacht hat? Den der Carsten macht, so auf die Straße gehen, Leute fragen. Jetzt haben wir ja auch schon mittlerweile festgestellt, uns hat die Carla ja auch hier gesagt, so ganz ist es was für sie nicht unbedingt. Mhm. Hast du einen guten Tipp für die Carla, wenn die Carla jetzt, also vielleicht schicke ich sie dann irgendwann doch mal raus, dann muss sie so Außenreportagen machen. Hast du einen guten Tipp, wie sie gut auf Menschen zugehen kann, mit welchem Satz könnte sie starten, wenn sie einfach mal jemand ansprechen muss?
Ich gehe immer mit dem Satz raus, ich begrüße Sie ganz herzlich, mein Name ist Carsten van Rissen, ich arbeite für, zum Beispiel. Und das mache ich schon mit einem Lächeln im Gesicht. Also das heißt, ich stürze nicht auf jemanden zu und sage, Entschuldigung, hab mal eine Frage. So, das machen nämlich auch ganz viele. Oder die vertrauen ihrem Pöppel. Auch das schafft Vertrauen. Also wenn du das erste Mal rausgehst, dann machst du vielleicht irgendwie ZDF drauf. Oder wenn du mit älteren Leuten sprichst, das wirkt immer. ARD, ZDF, das erste heißt es ja. Ne? Das erste, ZDF, Pöppel oder auch wie wir, RBB, hilft immer bei etwas älteren Menschen. Bei den jüngeren Menschen fragen die, was seid ihr für ein Radio? Gibt's auch bei RBB oder auch ZDF. Fragen die, was seid ihr für Radio? Also weil die überhaupt kein Fernsehen mehr gucken. Die wissen überhaupt nicht, dass es Fernsehsender gibt.
Aber Radio und hören sie noch.
Ja, offenbar. Wahrscheinlich eher Podcast oder so.
Ja, Podcast. Ja.
Also eher Fernsehen als Radio. Das bin ich sicher. Mehr Menschen schauen Fernsehen.
Also ich glaube auch eher Fernsehen als Radio. Aber sie fragen es einfach. Guck mal, du wirkst total sympathisch. Also dann musst du genau das einbringen. Deine Erscheinung, deine Identität sozusagen, freundlich auf die Menschen zugehen und sagen, hi, ich bin die Carla, ich arbeite für das, ich habe folgendes Thema heute. Ja. Ne? Ich arbeite für mich.
Und ich arbeite
für Chris Beckham. Genau. Das ist die Hölle und ich möchte einfach von Ihnen jetzt, dass Sie mir ein bisschen beistehen und eine Frage beantworten. Hilft manchmal auch, ne? Also das ist Weinerliche und so.
Ne? Ja, ich besorge auf jeden Fall noch diesen ZDF-Sticker fürs Mikro. Das ist ganz wichtig, habe ich jetzt gelernt.
Ja. Ja.
Damit kommen wir auf jeden Fall weiter. Also, lieber Carsten, wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir sehr für dieses humorige Gespräch, würde ich sagen, ja, mit ernsten Untertönen. Und ich glaube, wir haben alle was gelernt. Und das so soll es ja eigentlich sein.
Das weiß ich nicht, ob wir was gelernt haben, aber auf alle Fälle, ich glaube, war es recht unterhaltsam. Wir sind ganz schön gesprungen, ne?
Na, ja, so ist das halt. Das kommt ja immer ein bisschen drauf an. Ich finde gar nicht, dass wir so gesprungen sind. Am Ende, wenn du es dir nochmal anhörst, wirst du merken, nee, wir hatten einen schönen roten Faden. Garantiere
ich bin mir
dir.
Auch sicher.
Ja. Ja. Es klingt, es ist nur, wenn man direkt raus aus dem Gespräch ist, immer anders, als wenn man es nochmal sieht.
Ja.
Die Leute hatten eine tolle Zeit. Wir haben den Leuten einfach eine tolle Zeit. Die Generationen haben wir verbunden. Es war unglaublich. Das genau, ist der Grimme-Preis ist uns sicher.
Für absolut, absolut. Also ich möchte auch ganz, ganz herzlich Danke sagen. Also es hat mir viel Freude bereitet und Carla, dir nur das Allerbeste. Dir
vielen Dank.
Chris.
Ja, ebenso. Wünschen wir dir auch. Bleib noch dran. Und ja, vielleicht begrüßen wir dich ja eines Tages, oder beziehungsweise vielleicht kommen wir auch irgendwann, machen wir eine Zusammenarbeit, dann machst du die Interviews für den Peckham's Talk auf der Straße. Das wäre auch super.
Kann man ja mal wirklich drüber nachdenken. Also, gesagt, die Frage, was tun Sie, um CO2 auszustoßen, die hat mich eigentlich so ein bisschen in euer Boot reingezogen, weil ich dachte irgendwie, wer sowas fragt, der kann nicht verkehrt sein.
Oh, das also, ist das toll, da fühle ich mich wirklich, also das habe ich mir damals ausgedacht und ich danke dir sehr für die, das geht runter wie Öl. Ich habe allerdings ich habe die Internetsendung fast schon verdrängt natürlich, die habe ich ja 3 Jahre gemacht und habe das aber irgendwann verdrängt, weil damals hat da keiner verstanden, was wir da machen. Also ihr alle haben gedacht, was macht ihr da?
Ja. Aber das Internet vergisst nichts, weißt du, du findest immer alles wieder.
Ja, ich merke das jetzt,
Auch die Leichen.
Ne? Okay. Also dann, alles Gute, lieber Carsten, und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Bis dann.
Tschüss. Ja, bis dann. Ciao. Macht's gut. Tschüss.